Jetzt begrüße ich auch herzlich die, die uns beim YouTube zuschauen, beziehungsweise uns noch auf dem Podcast hören, zu unserer Predigt. Ich habe in der Vorbereitung auf heute habe ich ein Bild mitgebracht aus Australien. Danke vielmals. Ich bin nie dort gewesen, aber ich habe Freunde, die dort eine gewisse Zeit eine Ausbildung gemacht haben, die haben geschwärmt von dem Land. Wenn ich an Australien denke, denke ich natürlich sofort auch an Kängurus. Aber etwas anderes ist mir auch in den Sinn gekommen in der Vorbereitung, dass es immer wieder dort auch so ganz verheerende Buschbrände gibt. Und ein Wissenschaftler, der hat probiert, einmal darzustellen, wo in Australien hat es überall Brände gehabt. Und auf dem zweiten Bild sehen wir das. Also da sind ganz grosse und weite Teile von dem Land mit betroffen gewesen. Man könnte vielleicht, wenn man es global will, sagen, ganz Australien ist von dem betroffen gewesen. Wenn so etwas passiert, dann verbrennt ganze Landstriche. Ich kann euch da ein schönes Bild zeigen. Auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite traurig. Ein Känguru mit in einer verbrennten Landschaft drin. Ich habe auch andere Bilder gefunden, wo das Känguru nicht mehr so lebendig ist. Das wollte ich euch ersparen, den Anblick. Aber eigentlich etwas ganz Schwieriges. Etwas, was wunderbar ist, wunderschön, kommt in eine riesige Katastrophe rein. Es gibt Überlebende. Das habe ich auch noch spannend gefunden. Auf dem nächsten Bild seht ihr so einen knallroten Schnecke, so wie einen Nacktschnecke bei uns. Das ist spannenderweise eins von diesen Tieren, wo so Buschbrände irgendwie überlebt. Keine Ahnung, wo die stecken während einem Brand, aber die kommen nachher raus. Die sind immer noch da. Und wenn man eine Weile wartet, dann fängt der Boden an, wieder sich erholen. Die Vegetation kommt wieder. All das, was verbrennt ist, hat auch der Erde neue Mineralstoffe und so Zeug zugefügt und es fängt wieder etwas an leben. Interessant ist, ich habe mich dann ein bisschen erkundigt, interessant ist, all das, was als erstes wieder kommt, sei es jetzt an kleinen Bakterien oder an grünen Pflanzen, das ist ganz schön wichtig, damit wieder der Prozess kann stattfinden, wo sich die Natur, wir würden sagen, wieder erholt, wie sie sich wieder erneuert. Und interessant ist, dass es dann nach einer Weile tatsächlich schon so aussieht, wie auf dem linken Bild da. Es hat schon wieder erste Tiere in diesen Steppen drin. Es fängt nicht mit diesen grossen an, zuerst kommen so kleine Tiere. Und mit der Zeit kommen dann grössere dazu. Und eigentlich ist dann die Natur wie auf dem Weg zum Ziel. Und das Ziel wäre natürlich, dass es wieder so dürfte sein, wie da auf dem letzten Bild, wo wieder eine Harmonie, eine Liebe da ist, ein Frieden da ist, auch eine Ruhe. Und darum habe ich heute hier die zwei Koala-Bären rausgesucht, wo man einfach merkt, hey, die haben wieder ein Zuhause, da ist es eigentlich wieder gut. Mir ist das in den Sinn gekommen, eben wie sich so etwas auch wieder kann erholen kann, als ich an den Predigtext gedacht habe von heute Morgen. Vielleicht wisst ihr, dass Gott einen grossartigen Plan hatte. Bevor er die Schöpfung gemacht hat, hat er sich irgendwo das Paradies vorgestellt. Und wo er Menschen geschaffen hat, ich glaube, dort hat Gottes Herz gejubelt, hey, jetzt kommt es genau so, wie ich mir das vorstelle. Für meine Leute habe ich einen wunderbaren Ort, sie dürfen da wohnen. Jemand hat gesagt, hey, und Adam und Eva, die sind wahrscheinlich unter den Wasserfälle gehen duschen und sie haben sich gefreut an den Tieren. Sie haben es richtig gut gehabt miteinander. Wahrscheinlich war irgend so etwas im Herz von Gott gewesen. Als ich noch Schule gegeben habe ich Religionsunterricht erteilt und bei den Erstklässlern hatte ich ökumenischen Unterricht gehabt. Und ökumenisch hat damals für die Seb-Schulleitung bedeutet einfach alles, was gerne in die Reli geht. Und so hatte ich dort auch einen jüdischen Bub in meiner Klasse gehabt. Und der hat ganz viel von zuhause natürlich auch aus dem Alten Testament gewusst. Die Eltern haben da viel Wert drauf gelegt, ihn gut zu informieren. Und dann haben wir über die Schöpfung geredet, über die ersten Menschen. Und dann haben sie da können ein Bild malen. Und dann sagt der Bub zu seinem Kollegen nebenzu, Hast du gewusst, im Paradies Adam und Eva sind nackt gewesen? Und der andere Bub, ja wirklich, stimmt das? Ja, das stimmt. Und dann sein Kamerädli hätte noch eine Weile zurückgeschaut und hat gesagt, ja du, aber hätte die nicht kalt gehabt? Und der jüdische Bub hat gewusst, nein, also er weiß, er war auch schon in Israel gewesen, dort ist es immer warm. Und eine Weile lang war dort keine Diskussion mit gewesen, an dem Schülerpult, bis dann sein Kamerädli gesagt hat, ja du, aber wie ist denn das, wenn es regnet? Und die Antwort vergiss ich nie mehr, da sagt der jüdische Bub, in Israel regnet es immer warm. Also eben irgendwo scheint da alles wunderbar und schön zu sein. Und wenn wir in die heutige Welt hineinschauen, dann müssen wir sagen, da ist auch wie so ein Buschfeuer passiert, da ist irgendetwas zerstört worden, da ist etwas in die Welt hineingekommen, an Unglück, an Bösem. Eben wenn wir wieder einmal ganz am Anfang der Bibel anfangen zu lesen, so die ersten 3, 4, 5, 6 Kapitel, merken wir, da passiert eigentlich eine grosse Katastrophe. Und die Frage ist dann, ja, lässt jetzt Gott das einfach so zu? Oder ist nicht auch in dem Sinne irgendwo ein Plan von Gott, nämlich etwas, das mal wunderbar gut angefangen hat, wiederherzustellen? Ja, es steckt ein wunderbarer Plan dahinter. Jetzt müssen wir eigentlich Weihnachten feiern miteinander. Dort sagt uns die Bibel, und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Dort passiert wieder etwas an Wiederherstellung. Eben, da kommt wieder etwas. Es fängt wieder etwas an grünen, es kommt etwas in Gang. Jesus ist aber nicht nur auf Gegenliebe gestossen, als er als erwachsener Mann auch von Gott geredet hat, als er den Leuten auch gesagt hat, warum er gekommen ist, sondern auch auf Widerstand. Und im 6. Kapitel vom Johannesevangelium möchte ich euch ab Vers 30 durchführen durch ein paar Vers. Die Leute, die mit Jesus im Gespräch waren, das sind Leute, die haben gerade ein Mordswunder erlebt. Die haben nämlich einen Tag vorher erlebt, wie er mit ein paar wenigen Brot und Fisch wahrscheinlich Zehntausende von Menschen hat können satt machen. Das haben sie erlebt. Und dann ist Jesus, hat sich zurückgezogen. Am nächsten Tag sind sie wieder gekommen. Gell, ich meine, wenn es ein wunderbares Abendessen gibt für alle, warum nicht am Morgen wieder kommen und schauen, gibt es wieder zu Morgen? Sie haben den Jesus zuerst nicht gefunden, sie mussten ihn suchen. Und da kommen sie jetzt wieder zu ihm und jetzt gibt es eine Diskussion, ein Gespräch mit Jesus. Und Jesus hat dann gesagt, lasst es entscheidend ist nicht, dass ihr Brot gegessen habt, das Entscheidende ist, das war eigentlich ein Zeichen darauf, wer ich bin. Und da kommen sie jetzt nicht ganz mit und sagen etwas, ich finde es eigentlich noch etwas Ungehörs, etwas Freches auch, wenn du willst, dass wir an dich glauben. Also gell, ihr merkt, die sind da nicht gleicher Meinung. Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunderzeichen. Was wirst du für uns tun? Weil ich denke da, ja, das ist eigentlich schon eine Frechheit, oder? Eigentlich könnte man sich an Abend vorher erinnern und jetzt das. Vielleicht war es aber auch eine ernsthafte Frage. Was zeigst du uns für ein Zeichen, damit wir an dich glauben? Und in der heutigen Zeit ist es manchmal auch so. Es gibt Leute, die wollen irgendwie jetzt einen speziellen Beweis. Das, was man könnte wissen, reicht nicht. Sie wollen jetzt etwas Persönliches für sich. Und jetzt kommen sie und eben, ihr merkt, sie sind nicht gleicher Meinung mit Jesus. Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. 40 Jahre lang hat Gott sein Volk in der Wüste dort versorgt mit Manna, mit Brot vom Himmel. Und nicht bloß einmal so eine Aktion, Jesus, wie du gehst, könnte man vielleicht hinzufügen. In der Schrift heißt es, die haben also ihre Bibel gekannt, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Und damit haben sie den Mose gemeint. Sie sind der Überzeugung, der Mose hat das organisiert und darum ist es auch richtig, auf den Mose zu hören. Wobei, wenn ihr die Wüstenwanderungsgeschichte lest, merkt ihr, auf den Mose haben sie nicht wirklich gehört. Aber was machst jetzt du, Jesus? Bist du mehr? Beweis es. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben. Und da haben sicher ein paar schon gedacht, hallo? Sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Wir dürfen nie verwechseln. Wenn Gott etwas auch durch einen Mensch tut, durch einen Mann oder durch eine Frau, dann ist nicht der Mann oder die Frau die Quelle von dem. Sie sind höchstens eine Zwischenstation. Gell, wenn ich euch ein Brot mitgebracht hätte, das ich beim Bäcker gebastelt hätte, dann würde ich es bloß vom Bäcker euch geben. Das würde ja noch nicht heissen, dass ich es selber gemacht habe. Und da ist ganz wichtig, der Vater im Himmel, er gibt das Brot aus dem Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und das ist jetzt schon etwas gewesen, das hätte die Leute dort schon ein bisschen provozieren müssen. Weil jetzt geht es nicht darum, dass Jesus wieder wird machen, dass alle genug zu essen haben, sondern er sagt, hört mal Leute, ich bin das Brot, das vom Himmel oben runtergekommen ist. An den Weihnachten feiern die Christen in allen Kirchen, dass Gott Mensch geworden ist durch seinen Sohn. Und Jesus sagt nicht, ich gebe euch das Brot, sondern er sagt, ich bin das Brot. Und das Brot, das gibt der Welt das wirkliche Leben. Da springen sie jetzt auf und sagen, Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Ich weiß nicht, haben sie nicht verstanden oder nicht richtig zugelassen? Aber stellt euch vor, jemand würde euch ein Angebot machen. Hey, ich gebe dir jeden Tag das, was du zum Leben brauchst. Du musst kein Geld mehr ausgeben für Nahrungsmittel. Ich schaue, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Ich serviere dir alles. Vielleicht würden wir da auch sagen, hey, genau, das können wir brauchen, oder? Hey, dann muss ich mich nicht mehr bemühen, nicht mehr im Schweissen meines Angesichts arbeiten oder abhängig sein von Leistungen, von Versicherungen. Hey, jetzt habe ich das, was ich will. Wer so an Jesus herangeht, der wird bald enttäuscht werden. Weil Jesus ist nicht so etwas. So eine Glocke, die ich einfach betätigen muss und dann wird mir serviert. Weil wenn es so wäre, ich glaube, die hätten alle Freude gehabt, die wären bei Jesus geblieben, wäre kein Problem gewesen, aber Jesus ist nicht so. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Und jetzt sagt er, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und eben da geht es jetzt nicht darum, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du keinen Hunger und keinen Durst mehr. Du musst nie mehr im Migros oder in Coop etwas posten. Sondern dann wird der Hunger und der Durst, wo mein Herz hat, wo meine Seele hat, das wird gestillt. Ich muss nicht mehr jemand anders suchen. Ich habe das echte, wahre Leben. Wer zu mir kommt. Und jetzt kommt etwas, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der zweitraurigste Vers im ganzen Neuen Testament. Jesus kennt Menschen gut und er sagt, doch ihr habt nicht an mich geglaubt. Und mit Glauben meint Jesus jetzt nicht, dass sie Jesus nicht kennt hätten. Sie sehen ja Jesus, sie wissen, wer er ist. Aber an Jesus glauben bedeutet, eine Beziehung zu Jesus wollen haben. Eine tiefe Verbundenheit mit ihm leben. Und er kennt Menschen, doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Menschen, die haben manchmal so eine Berührung mit Jesus oder vielleicht auch Berührung mit einer Kirche. Eben nicht jeder, der mal als Baby gesegnet worden ist oder getauft worden ist, findet man nachher wieder im Gottesdienst. Sonst wären da auch ganz ein Haufen Männer und Frauen auch mit dabei. Sie haben nicht geglaubt. Das Vertrauen, diesen Schritt, haben sie nicht getan. Und der traurigste Vers, ihr seht, dass ich jetzt etwa 33 Vers weiterspringe, also wenn ihr die Heilige Johannes 6 leset, da lohnt sich total einmal im ganzen Zusammenhang. Das ist total spannend. 33 Vers etwa weiter hinten heisst, von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab. Und Jünger sind ja solche gewesen, die mit Jesus mitgegangen sind. Das sind ja nicht die gewesen, die von Anfang an abgewunken haben. sondern Leute, die aus welchem Interesse raus auch immer für eine Weile mitgegangen sind, wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Eben die grosse Frage ist, warum sind sie von Anfang an gekommen? Menschen werden Tatsachen von grossen Massen manchmal, oder? Hey, da läuft etwas, da geht der Wehr ab. Die grosse Massen am Abend vorher, sie haben etwas Übernatürliches erlebt, übernatürliche Zeugt auch an. Aber wer wird bei Jesus bleiben? Oder für mich die grosse Frage, ist das Ende von dem, was Jesus als Aufgabe auf dieser Welt hatte? Merkt ihr, Jesus Christus zwingt niemand. Jeder hat freie Entscheidung, ob man mit Jesus will leben oder nicht. Darum auch in der Erziehung von Kindern ist es ganz wichtig, auch vom Levi, von den Jahren, von allen anderen Kindern. Eltern können nicht bewirken, dass ihre Kinder mit Jesus leben und an Jesus glauben. Sie können erzählen, sie können mit dem Kind beten, sie können ein gutes Vorbild sein. Und auch wenn sie mal nicht ein gutes Vorbild sind, das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass die Eltern echt sind. Dass das Kind vielleicht einmal hört, dass der Papi sagt, Jesus, das habe ich nicht gut gemacht. Es tut mir leid. Das ist viel wichtiger, weil perfekte Eltern, das ist so eine Kategorie, kommt man auch gar nie dran an. Und ich glaube, es wäre auch geheuchelt in einer auch frommen Familie, wenn man immer so wird tun, wie wenn die Eltern alles richtig machen. Machen es nicht. Aber der Levi hat jetzt das noch nicht verstanden, also ist ja alles noch intern. Eben, die Frage ist, scheitert jetzt die ganze Geschichte? Ich gehe zurück zum 37. Vers. Und jetzt sagt Jesus etwas, was mich extrem tröstet hat, auch für mich selber. Weil ich wünsche mir auch, dass Menschen zu Jesus finden, dass sie ihn kennenlernen und dass sie bei ihm bleiben für alle Zeit und Ewigkeit. Das wünsche ich mir. Weil ich glaube, dass wir nie an einem besseren Ort sind wie bei Christus. Und jetzt verratet uns da Jesus etwas. Ein Theologe hat gesagt, Jesus tut sich da selber ermutigen. Ich denke, ja, das ist auch noch interessant, wenn man dem so will sagen. Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, oder man könnte auch übersetzen, jeder, wo mir der Vater gibt, als Geschenk, der wird zu mir kommen. Und da finde ich etwas Schönes. Ich weiß nicht, ob du schon darüber nachgedacht hast, dass du eigentlich ein Geschenk bist. Heute Morgen ohne Mäschli. Du bist ein Geschenk für Jesus. Jemand, wo Gott gern seinem Sohn möchte schenken. Heute ist Valentinstag. Gell? Jetzt denken ein paar, oh, Juha. Tankstellen-Shop, die haben offen. Vielleicht machen wir dort noch einen Abzweiger. Oder machst du irgendetwas Schönes, was dir gerade noch in den Sinn kommt. He? Aus dem Salat irgendein Herz oder irgend so etwas. Hey, aber an dem heutigen Valentinstag, hey, da darfst du wissen, du bist ein Geschenk. Und du bist Gott so lieb und wertvoll, dass er das Geschenk eigentlich dem möchte machen, wo ihm das Liebste ist, seinem Sohn. Und so ist es wirklich gemeint. Alles, was mir der Vater gibt, hey, du bist ein Geschenk für Jesus. Und jetzt sagt er etwas, in der Zukunft wird zu mir kommen. Und da gibt es jetzt etwas Spannendes. Wenn man Griechisch kann, ich kann es nicht so gut, aber wenn ich einmal nachschaue, was es genau heisst, der wird zu mir kommen, da meint eigentlich Jesus immer wieder. Jemand kommt immer wieder zu Jesus. Gell? Jeden Morgen, wenn du verwachst, ist es eine neue Gelegenheit, komme ich zu Jesus oder gehe ich allein um meinen Tag durch. Aber jeder, der Gott Jesus schenkt, der wird immer wieder kommen. Und vielleicht hast du dich auch schon gewundert, was hebt mich eigentlich bei Jesus? Was hat mich gehebt in den vergangenen Jahren? Was hat mich dann gehebt, wenn es ganz schön schwierig war? Ich glaube, dann hat das dich gehebt. Es war Gnade und Liebe von Gott selber. Und jetzt sagt Jesus etwas Spannendes. Und wer zu mir kommt, den stoss ich nicht raus. Niemals. Was für mich da echt tröstlich ist, ist, die Bibel sagt uns nicht, wenn das jemand zu Jesus kommt und nachher bei Jesus bleibt. Das kann vielleicht ganz spät passieren. Ganz am Anfang, als ich selber zu Jesus gefunden habe, habe ich einen kleinen Hauskreis geleitet, eine Gruppe von Männern und Frauen, die zusammengekommen sind, miteinander die Bibel zu lesen, Kaffee zu trinken und zu beten. Und dort hat eine Frau einen Mann gehabt, und der Mann, der hat nichts eigentlich vom Glauben wissen wollen. Er war grosszügig, seine Frau durfte in den Gottesdienst gehen, seine Frau durfte auch ein Teil sein von unserem Hauskreis. Er ist einmal gekommen, wenn wir Weihnachten gefeiert haben, wo wir alle Männer mit eingeladen haben. Dort war er dabei gewesen, aber sonst hätte er eigentlich mit dem Glauben nicht viel anfangen. Und ihr könnt euch vorstellen, so eine Frau betet natürlich auch für ihren Mann, dass er zu Jesus kommt, auch selber. Und die Frau hat das über viele Jahre gemacht und dann ist ihren Mann, der war noch gar nicht so alt, gewesen, schwer krank geworden und ist dann eigentlich zum Sterben heimgekommen. Und ich bin das Ehepaar besuchen. Und ich mag mich noch erinnern, der Bruno war im Wohnzimmer, gewesen, auf dem Couch gelegen, hat gerade eine Tiersendung geschaut, irgendwie so Sahara oder Safari oder irgend so etwas. Und dann bin ich hingegangen und habe ihn gefragt, wie ich ihn schon x-mal gefragt habe, gesagt, du Bruno, willst du nicht dein Leben Jesus anvertrauen? Und ich wusste, Bruno sagt nein. Und an dem Tag sagt er ja. Dann hat er gesagt, ja, aber ich glaube, ich kann nicht. Und da habe ich ihn gefragt, ja, warum? Sagt er, ich kenne die Bibel doch gar nicht so gut wie ihr. Sagt, du musst die Bibel überhaupt nicht kennen. Wichtig ist, wenn du willst, dass du jetzt zu Jesus kommst und Jesus dein Leben anvertraust. Gell, man könnte jetzt auch sagen, ja, nimmt denn Jesus so einen Bruno noch an? Und ein Leben lang sich nicht darum gekümmert hat, wo x-mal gesagt hat, nein, ich will nichts wissen. Interessiert mich nicht. Und jetzt im letzten Moment, der hat ja gewusst, dass es zum Sterben geht. Und jetzt kehrt einfach jemand noch. Ist denn das nicht zu billig? Jetzt noch zu kommen, im letzten Moment, bevor die Türe zugeht und die Ewigkeit auf. Hey, ich habe mir da keine Gedanken über das gemacht. Und wenn ich den Bibelvers kenne, hätte ich noch weniger. Jesus sagt, wer zu mir kommt, der stoße ich nicht raus. Übrigens, ein griechisches Wort, das noch heute lernen könnt, nicht mehr vergessen, das heisst Ekballo. Ekball kennt ihr, oder? Und das heisst eigentlich hinauswerfen. Und Jesus sagt, der wird ich nicht rausstoßen, niemals. Bleib dran mit dem Gebet und dem Vertrauen. Bleib dran für deine Liebsten, für die, die du möchtest, dass sie zu Jesus kommen. Bleib dran. Weil Jesus sagt nicht, wenn das passiert. Vielleicht passiert es wirklich im letzten Moment. Vielleicht aber so, ohne dass es du mitbekommst, wenn es um deine Nächsten geht. Aber bleib dran. Und das Versprechen, das darfst du haben. Er wird niemand rausfallen. Ob jetzt einer mit einer weissen Weste kommt oder der grösste Schmutzfink auf dieser Welt, wenn er zu Jesus kommt, Jesus nimmt jeden an. Merkt ihr, also sind die Arme von Jesus so weit offen, wie für Kinder, die zu ihm gekommen sind. Und schaut mal, warum? Warum? Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun. Eben, es ist der Wille von Gott, dass Menschen die Wahrheit erkennen, zu Jesus kommen und für immer ein Zuhause bei ihm haben, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat. Und nicht um zu tun, was ich selbst will. Ihr habt ja am Anfang vom Gottesdienst so einen Gottesdienstflyer bekommen und habt euch vielleicht gewundert, dass heute das Thema ist gleicher Meinung, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Jesus war gleicher Meinung wie sein Vater im Himmel. Er hatte die gleichen Überzeugungen gehabt. Für mich ist es auch spannend, und nicht zu tun, was ich selbst will. Jesus war nicht eine Marionette. Jesus hat nicht müssen tun, was Gott will. Es war seine Entscheidung. Genau so wie du auch. Du musst nicht tun, was Gott will. Da kann dich niemand dazu zwingen. Und Gott zwingt dich auch nicht. Aber du könntest wie Jesus dich entscheiden, ich will, was Gott will. Und dann wirst du bei gewissen Sachen eine andere Meinung haben, wie vielleicht andere auf dieser Welt. Wenn du sagst, ich will, was Gott will, nämlich, dass wir es liebevoll und freundlich und gut haben miteinander, dann wirst du dich anders verhalten, wie wenn du einfach machst, was dir einfällt. Und schau mal, weil Jesus ganz hat wollen, weil Jesus gleicher Meinung war ist wie sein Vater im Himmel. Darum kommt uns das gut. Und es ist der Wille Gottes, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, auch nicht einen verliere. Also da will der Vater im Himmel. Gell? Ich bin der Überzeugung, dass wir Jesus nicht müssen überzeugen müssen. Dass der Vater im Himmel nicht auf die Knie müssen gehen vor seinem Sohn. Bitte, Sohn, schaff mit mir zusammen für das Heil dieser Welt. Das glaube ich nicht, dass das so hat müssen laufen. Oder dass der Heilige Geist, wo ja der Dritte da im Bund ist, dass der da irgendwie murrend in der Ecke gestanden ist und gesagt hat, oh nein, jetzt sollte ich den Leuten da noch helfen, dass sie zu Jesus kommen. Jetzt sollte ich sie auch noch ermutigen. Jetzt sollte ich sie auch noch an der Hand nehmen, wenn sie störrisch tun und komisch sind. Muss das sein. Aber weil du das sagst, Gott, dann machen wir es halt. Gell? Wir sind manchmal so. Ach, wie oft habe ich das bei mir schon selber erlebt, dass ich das Gefühl hatte, jetzt glaube ich, jetzt muss ich mich selber an den Ohren ziehen. Aber da ist eine einheitliche Meinung in diesen Sachen. Gell? Bei vielem auf dieser Welt müssen wir nicht gleicher Meinung sein, kommt da nicht so drauf an. Manchmal siehst du die Sachen von der einen Seite und ich von der anderen. Und wenn wir dann vielleicht noch merken, gibt es Sachen, da hat es verschiedene Blickwinkel, dann würden wir uns so gerne einen Gefallen tun, wenn wir gut aufeinander hören. Weil wenn ich euch würde sagen, was ich von meiner Seite her jetzt sehe, wenn ich euch anschaue, würdet ihr sagen, ja, das stimmt nicht. Ich würde sagen, da hat es ganz einen Haufen Leute. Und wenn ihr sagt, nein, das stimmt nicht, ich sehe bloß eine Person, wenn ich gerade ausschaue. Ja, und ich euch dann abspricht, dass ihr nicht könnt zählen könnt, eben das macht keinen Sinn. Aber gleicher Meinung sein, die gleiche Überzeugung haben wie Gott, uns wird es zum Heil. Keinen werde ich verlieren, sagt Jesus. Merkt ihr auch, wie auch uns als Menschen das so eine grosse Sicherheit kann geben kann? Eben, er schmeißt niemand raus, kein Eckball mit irgendeinem, der zu ihm kommt. Und er wird dann nicht einfach deinen verlieren, sondern Jesus wird dranbleiben. Bei jedem, wo Gott ihm schenkt. Sondern sie am letzten Tag, das ist der letzte Tag, bevor nachher die Ewigkeit anfängt, dann zählen wir nicht mehr in den Tag. Dann können wir unsere Kalender wegtun. Dann geht es für immer weiter. Aber am letzten Tag von dieser Weltgeschichte wird er sie zum ewigen Leben auferwecken. Er wird es tun. Und weil Jesus immer den Willen vom Vater tun hat, wird er auch das machen. Also wir haben wie eine doppelte Sicherheit, oder? Doppelter Boden. Das eine ist, weil es Gott will und weil es Jesus auch will. Das ist der Wille Gottes. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, eben Glauben meint, in eine persönliche Beziehung kommen. Und das ist vielleicht ein Prozess. Eben, ich gehe wieder auf den Valentinstag. Wenn ihr euch schon mal verliebt habt, dann wisst ihr, zuerst sieht man mal jemanden, oder? Vielleicht sieht man jemanden auch über eine längere Zeit. Meine Freundin hat 4 Jahre lang den, wo sie sich dann verliebt hat, nicht mehr gesehen, weil der in Amerika war und sie in der Schweiz. Und plötzlich hat wieder etwas angefangen, knistern, telefonieren und dann ist es weitergegangen, bis jetzt bin ich ganz verliebt, jetzt kann ich nicht mehr leben ohne den anderen. Das sind vielleicht auch Prozesse und das sind vielleicht auch im Glauben Prozesse. Menschen, die zu Jesus kommen, irgendetwas zieht sie an, sie machen dann vielleicht eben auch die Erfahrung, dass Jesus nicht so ist. Und denken vielleicht, nein, vielleicht ist der Glaube nicht mehr für mich. Und sie interessieren sich dann vielleicht wieder und sie fangen an, Jesus kennenzulernen. Und irgendwann entdecken sie vielleicht wirklich den Schatz, wo Jesus ist. Und dann kommt der Moment, wo ein Mensch entscheidet, ab jetzt möchte ich fest mit Jesus gehen. Nicht mehr ja oder nein oder vielleicht, sondern ja, immer, für immer und ewig. Und die Menschen, von denen wird kein einziger verloren gehen. Und am Schluss wird Jesus rufen und sein Rufen wird so mächtig sein, dass das den Tod und alles überwindet. Warum? Weil er sich mit dem Vater einig war. Was hat jetzt alles mit dem zu tun, was wir in den letzten paar Sündungen angeschaut haben über das Beten? Jesus lehrt uns beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube, Jesus wünscht sich, dass wenn wir ihn schon besser kennen, schon länger mit ihm unterwegs sind, dass wir das Gebet von Herzen mitbeten können. Dass wir vielleicht unsere Meinung geändert haben in bestimmten Sachen. Gell, wenn ich bete, dein Name werde geheiligt, dann wünsche ich mir, dass Jesus in allem die Ehre bekommt, dass Jesus in allem der Höchste ist, dass man von Gott und von Jesus redet. Dann eben vielleicht nicht mehr von mir und von dem, wer ich bin. Das Höchste wird sein, ich möchte, dass alle gut reden über Gott. Dein Reich komme. Am letzten Sonntag angeschaut, es geht um den, der Segen hat. Und jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich in allem Segen muss haben, sondern ich lasse Gott Segen haben in meinem Leben. Und ich bete das nicht einfach zwungenermassen, weil Jesus uns das Gebet aufs Auge gedruckt hat, sondern ich bete es vom Herzen und sage, Mol Vater, das möchte ich auch, dass deine gute Herrschaft kommt. Auch dort, wo ich vielleicht noch anderer Meinung bin. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe das bis vor ein paar Wochen manchmal auch so gebetet, dass ich dachte, wenn es denn halt sein muss, dann soll halt der Wille von Gott geschehen. Dann ergebe ich mich halt. Gell? Als Jünger von Jesus muss ich ja irgendwo sagen, du willst auch, dass der Wille von Gott geschieht. Aber ich habe gemerkt, wir können wie innerlich unsere Meinung ändern. Wir können wie, ich habe es glaube am letzten Sonntag schon gesagt, wir können innerlich wie an die Seite vom Vater im Himmel anstehen. Er legt seinen Arm auf uns und ich sage als der nebenzu, jawohl Vater, ich will, dass dein Wille geschieht. Ich möchte, dass du zum Zug kommst. Und wenn ihr jetzt wieder daran denkt, an die Bilder von Australien. Was war Gottes Wille? Eben etwas, das ungut verlaufen ist, das wieder zurückzuverwandeln, zurückzubringen in den ursprünglichen Plan. Und das Gute ist, Jesus hat mitgemacht, total. Eben, wir könnten jetzt auch darüber reden, welcher entscheidende Schlüssel das Jesus ist in dieser ganzen Geschichte. Eben, er ist wirklich das Brot vom Leben. Und jetzt sind wir an einem spannenden Moment in der Weltgeschichte. Jetzt geht es ja darum, was machen wir als seine Kirche? Stehen wir auch auf die Seite vom Vater im Himmel und sagen, hey, das wollen wir auch. Das wollen wir unbedingt. Ich verzichte vielleicht sogar auf eigene Pläne und sage, Vater im Himmel, das, was du willst, das möchte ich. Und wenn wir dort so einsteigen, dann ist vielleicht auch die Erwartung. Und wenn ich das mache, dann klingt alles. Hey, super, Zeichen und Wunder und jeden Tag Brot für alle in Arbon und Umgebung. Dann erleben wir vielleicht das Gleiche wie Jesus auch, dass die Leute gar nicht so begeistert sind. Dass sie das vielleicht erst interessant finden mit Jesus, gewisse Schritte gehen, aber wenn Jesus nicht mitmacht, dann gehen sie wieder auf Abstand. Suchen sich etwas anderes. Denken den Glauben wieder an Nagel. Und wie ist denn das mit uns? Brauchen wir denn nicht auch die Ermutigung, die Jesus hatte, dass er gewusst hat, der Vater im Himmel macht ihm ein grosses Geschenk. Und jeder Mensch, der den Vater im Himmel seinem Sohn schenkt, der Mensch wird auch zu Jesus kommen. Und Jesus wird keinen von denen verlieren. Und ich habe plötzlich gemerkt, passen wir auf, was so Zwischenresultate sind. Lassen wir uns nicht entmutigen. Beten wir weiter dafür. Jemand, und mit dem Schlussgedanken möchte ich schliessen. Jemand hätte mir gesagt, ja, wenn Gott sowieso seinen Willen durchdrückt, oder durchzieht. Für was beten? Weil das Gebet ist eines von den Mitteln, wo Gott braucht, damit sein Wille geschieht. Warum von anderen von Jesus erzählen? Warum erzählen von der eigenen Erfahrung? Braucht Gott das? Kann er es nicht einfach da machen, wie wir nichts sagen? Ich glaube, dass es immer wieder ein Mittel ist, wo Gott auch braucht. Bleiben wir dran mit Beten, bleiben wir dran mit Gutem tun und vor allem bleiben wir ermutigt. Weil jeder, auch jeder von Arbon und Umgebung, jeder in diesen Generationen vom Levi und von uns und von der nächsten Generation, die kommt, jeder, wo Gott Jesus schenkt, wird zu ihm kommen. Und dort dürfen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Vielleicht gibt es auch jetzt ein bisschen zu denken nächste Woche. Aber fragt euch doch vielleicht, bin ich gleicher Meinung wie Gott? Vielleicht lese ich nochmal Johannes 6. Und vor allem möchte ich dich einladen, dass wir dranbleiben zu beten. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Vater, dein Name soll geheiligt werden. Und vielleicht merkst du dann auch, dass du plötzlich auf die Seite von Gott wechselst und sagst, jawohl, genau das will ich. Weil das ist wirklich zum Guten für uns selber und für unsere Mitmenschen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir mit deinem Sohn wirklich jemanden haben, der ganz zu dir gestanden ist. In allen schwierigen Momenten, in allem nicht verstanden werden, auch in den Momenten, wo mir gut vorstellen konnte, dass auch dort dein Sohn am liebsten rausgelaufen wäre. Und in den schwierigsten Momenten, dort hat er betet, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und für uns ist es zum Heil geworden. Hilft das auch, wir können innerlich Zeiten wechseln. Dass wir ganz zu dir dürfen stehen, Vater, und die Sachen dürfen mitverfolgen auf dieser Welt, wo zum Heil und zum Guten sind, für uns selber und für andere. Danke, dass du uns Jesus geschenkt hast. Und danke, Jesus, dass wir bei dir geborgen und sicher sind. Nicht nur, weil du musst, oder vielleicht gar nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Weil du den Vater und die Menschen lieb hast. Amen.